ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und ich spreche natürlich auch für diese Ausgabe mit Professorin Claudia Kempfert, die die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin leitet. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert.
Hallo Frau Brenner, ich grüße Sie.
Wir wollen heute ja vor allem über Hitze sprechen. Es gab zwar jetzt noch nicht so einen richtigen Hitzetag, aber sie werden ja ganz sicher kommen. Und darum wollen wir zum einen auf eine Studie schauen, die sich mit der hitzebedingten Sterblichkeit in Deutschland befasst. Und wir wollen auch mal ganz praktische Tipps geben, wie man sich vor Hitze schützen kann. Das ist nämlich die Frage einer Hörerin, die beantworten wir dann am Ende. Und vorher würde ich aber gerne ganz aktuell auf eine Neuigkeit eingehen, die gestern Nachmittag aufploppte. Da geht es um die allseits beliebte Deutsche Bahn. Die schafft nämlich die Familienreservierung ab, beziehungsweise die kostenfreie Reservierung für Kinder. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben, Frau Kempfert, aber Sie haben generell ja einen Blick auf die Preisgestaltung bei der Bahn, oder?
Ja, klar. Also das ist ja etwas, was wir eigentlich so nicht wollen. Wir wollen ja eher, dass die Bahn preiswerter wird in Richtung, mehr so Richtung 9-Euro-Ticket für alle, als dass es jetzt noch sehr viel teurer wird. Also wenn es jetzt auch in Richtung Klimaschutz geht, ist die Bahn ja ein bewährtes Reisemittel und wenn man dann die Preise auch noch für Familien erhöht, geht es leider in die falsche Richtung, weil Familien sollten doch besser mit der Bahn reisen. Das wäre zumindest wünschenswert.
Künftig muss nämlich eine Sitzplatzreservierung auch für jedes Kind bezahlt werden und es wird auch teurer. Also in der zweiten Klasse kostet es dann künftig 30 Cent mehr. Man zahlt also 5,50 Euro pro Sitzplatz. In der ersten Klasse würde man dann 6,90 Euro bezahlen. Und dann gibt es eine Beispielrechnung. Eine Familie mit zwei Kindern bezahlt also anstelle von bisher 10,40 Euro für eine Familienreservierung künftig 22 Euro. Hin- und Rückweg sind dann schon 44 Euro. Ja. Das macht schon nur für den Sitzplatz als Reservierung, macht das schon was aus, oder?
Ja, das ist wirklich zu teuer und man sollte die Bahn doch eher preiswerter machen, denn so werden dann die meisten Familien wieder aufs Auto umsteigen. Das ist ja etwas, was wir gerade nicht wollen. Wir wollen ja, dass mehr Menschen Bahn fahren und deshalb wäre es sinnvoller, die Bahn würde preiswerter werden, attraktiver und preiswerter. Man sollte sie sehr viel mehr ausstatten mit Geldern, ähnlich wie in Österreich und der Schweiz, dass die Bahn eben nicht die Preise so stark erhöhen muss, um wirtschaftlich zu sein, sondern dass sie so wirtschaftlich wird. Und das wäre jetzt im Zuge der Gelder, die man ja auch für die Infrastruktur bereitstellen will, notwendig, dass man die Bahn wirklich besser ausstattet, damit solche Preiserhöhungen wirklich nicht stattfinden müssen.
Schauen wir mal, ob man sie da erhört mit dieser Forderung. Und es gibt auch viel Kritik, also vielleicht rudert sie auch nochmal zurück, der Konzern. Ich glaube zwar nicht, aber wir werden mal sehen. Also das auf jeden Fall Ihre Meinung zu diesem Thema.
Naja, ich denke auch, wenn Sie das so vorrechnen, ist ja klar, ich glaube, dann werden weniger Familien reisen. Und das kann ja nicht im Sinne der Bahn sein. Die brauchen ja auch volle Züge. Und das sollte eher preislich attraktiver werden, neben der ganzen anderen Pünktlichkeit, die man ja auch braucht und so weiter. Attraktivität wäre das auf jeden Fall sinnvoller. Und das halte ich tatsächlich für einen großen Fehler, dass die Bahn das macht. Das sollte eher preiswerter werden. Und wir sollten doch eher den Autoverkehr dann eher teurer machen oder das Fliegen, damit wir die Bahn wirklich als preiswerte Alternative haben. Denn die brauchen wir auch für die Mobilität von morgen.
Und wir brauchen die Bahn vor allem auch im Sommer, wenn es heiß wird. Ich erinnere mich an einige Zugfahrten, an denen dann die Klimaanlage ausgefallen ist und man musste den Zug wechseln und was weiß ich.
Also es das ist hatte nie, ich auch schon, ja. Jeder hat auch, so seine Bahngeschichten.
Ja, allerdings. Wenn es nicht so lustig, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Aber eigentlich vergeht einem das Lachen auch dann auf längeren Strecken.
Ja, gerade diese Hitzebelastung in den Zügen, das habe ich auch zweimal erlebt auf der Fahrt nach Berlin, nach Hamburg. Da waren wirklich dann dramatische Szenen, die sich abgespielt haben. Aber das hat die Bahn, glaube ich, mittlerweile wirklich gut im Griff. Und in anderen Ländern funktioniert es auch, gerade in südlicheren Ländern, Italien, Spanien, fahren Züge gut gekühlt im Sommer und pünktlich überall herum. Also es liegt wirklich an der Struktur und die Bahn hat offensichtlich ein strukturelles Problem und da muss man Abhilfe schaffen.
Vielleicht hat die Bahn auch einen Hitzeschutzplan bei sich im Unternehmen etabliert, womit ich jetzt irgendwie versuche, elegant den Bogen zu spannen zu unserem eigentlichen Podcast-Thema, das ja die Hitze sein soll, die uns diesen Sommer sehr wahrscheinlich wieder ereilen wird. Und wir wollen mal über Hitzeschutzkonzepte sprechen. Dass es diese Konzepte braucht, hat auch die Bundesregierung erkannt, und zwar sowohl die Ampelkoalition als auch jetzt Schwarz-Rot. Es gibt nämlich inzwischen Hitzeschutzpläne. Sie hatten Gelegenheit, sich das mal anzugucken. An sich ist so ein Hitzeschutzplan eine gute Sache, oder?
Ja, also ein Hitzeschutzplan ist absolut sinnvoll. Das hatten wir ja auch schon in unserem Podcast mal besprochen, dass das dringend notwendig ist und wir da auch hinterherhinken, weil im europäischen Vergleich in vielen Ländern, gerade in Frankreich beispielsweise, Hitzeschutzpläne erarbeitet wurden, die wirklich sinnvoll sind, weil da sind ja in einem Hitzesommer sehr viele Menschen gestorben und da hat man gelernt. Und genau darum geht es ja, dass man mit solchen Hitzeschutzplänen das Schlimmste vermeiden kann.
Weil Sie Frankreich ansprechen, da können wir auch nachher noch drauf kommen, das habe ich mir auch als Positivbeispiel sozusagen notiert, was die da im Sommer für Hitzeschutzpläne haben. Und weil Sie auch sagen, wir haben selber schon drüber gesprochen, ich würde nämlich tatsächlich mal einen Blick in die Vergangenheit wagen. Wir gehen nämlich jetzt mal gedanklich 3 Jahre zurück in den Juni 2022. Da gab es nämlich eine Folge mit Ihnen und meinem Kollegen Markus Schödel. Da wurde auch über Hitze gesprochen. Und da haben Sie auch schon über einen Hitzeschutzplan gesprochen. Wir hören mal, was die da vor 3 Jahren gesagt haben.
Man muss es bundeseinheitlich regeln, dass die Kommunen, dass die Regionen das vorbereiten, je nach Bevölkerungsstruktur, Bebauungsart, der Anteil von Frei- und Grünflächen sind hier wichtig, auch das Vorhandensein von Frischluftschneisen, dass man Grünflächen schafft, oder auch Wasserspender gehören dazu, oder eben auch öffentliche Räumlichkeiten schafft, inklusive Möglichkeiten der Information, wie zum Beispiel Behörden, Einkaufspassagen, auch Büchereien, die dann Rückzugsorte sein können, weil sie gekühlt werden, oder die Installation von Trinkwasserspendern, gerade im öffentlichen Raum. Also es geht um gute Konzepte für den Hitzeschutz, auch um Vorgaben für Baumaterialien, da geht es um Thermoglas, integrierte Lamellen, Jalousien, Beschattung über Dachüberhänge und so weiter. Also Beschattung spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dann auch solare Energiegewinnung, die für Kühlung genutzt werden kann in den Innenräumen, und auch hitzereduzierte Baumaterialien, die zukünftig viel, viel mehr genutzt werden müssen.
Also eine lange Liste an sehr konkreten Forderungen von Ihnen, was man denn alles tun könnte, um die Bevölkerung vor Hitze zu schützen. Und man hat sie erhört, denn schon ein Jahr später ungefähr, Ende Juli 2023, hat dann der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach den ersten konkreten Hitzeschutzplan des Gesundheitsministeriums vorgelegt. Und da würde ich gerne ganz kurz mit Ihnen draufschauen. Ist dieser Hitzeschutzplan aus Ihrer Sicht ausreichend, oder ist das vor allem viel Theorie und sehr wenig Praxis?
Nein, das geht schon mal in die grundsätzlich richtige Richtung. Ich hatte ja eben mit dem O-Ton wirklich sehr viele Punkte aufgezählt, die da notwendig sind. Aber hier hat man so ein bisschen eine Metaebene geschaffen, dass man erkannt hat zumindest, dass durch den Klimawandel die Hitzewellen einfach immer wahrscheinlicher werden und vor allen Dingen die Gesundheit beeinträchtigen, auch das Wohlbefinden, die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit, und die Hitze eben jährlich zu enormen Todesfällen führt, weil gerade Ältere oder Menschen, die besonders gefährdet sind, dann sterben können. Und das ist etwas, wo man ja gegen vorgehen will. Vorbild Frankreich hatten wir eben schon, die hatten ja nach der Hitzewelle 2003 wirklich so einen erfolgreich auch so einen nationalen Hitzeschutzplan erarbeitet. Und da geht es darum, also auch in Deutschland jetzt mit diesem Hitzeschutzplan, der da vorgestellt wurde, die Bevölkerung vor allen Dingen zu sensibilisieren, vulnerable Gruppen anzusprechen, damit man eben diese Todesfälle und Krankheitsverläufe reduziert, dass man auch Schutzmaßnahmen auslöst, dass man Warninformationen bereitstellt, auch die wissenschaftliche Evidenz verbessert und damit auch kooperiert mit dem Deutschen Wetterdienst, dass man Warnstufen verpflichtend einführt. Auch das habe ich schon erlebt auf meiner App, also die dann auf einmal blinkt, weil es sehr heiß wird, weil man davor gewarnt wird. Das ist ja auch absolut richtig. Auch das RKI, also das Robert-Koch-Institut, macht da eine Überwachung, auch so eine wöchentliche Auswertung, auch der Übersterblichkeit, was sehr sinnvoll ist, dass man sieht, da passieren erhebliche übersterbliche Größenordnungen. Man sieht einfach viel mehr Menschen sterben. Also es gibt 2023 2021 Zahlen von über 1500 hitzebedingte Sterbefälle, auch gerade in der Altersgruppe natürlich der älteren Menschen, 85 plus, und dass man dann eben so eine Hitzeschutzkampagne startet, dass man vor allen Dingen in den Pflegeeinrichtungen Hitzeschutzpläne hat, dass man Expertenrunden hat, auch gerade im Krankenhausbereich, dass man Krankenkassen unterstützt, die Hausärzte mit denen zusammenarbeitet, dass man auch bürgerschaftliches Engagement unterstützt. Und es gibt so Plakatkampagnen, die habe ich auch schon gesehen. Es gibt dann Gespräche natürlich auch. Es gibt den Deutschen Hausärzteverband, die alle da reagiert haben, gerade auf der gesundheitlichen Ebene. Und das ist so ein, würde ich sagen, mal so ein systematischer, mehrstufiger Ansatz, der vor allen Dingen an dem Gesundheitskonzept ansetzt. Und das ist auch nicht ganz falsch, dass man vor allen Dingen die Menschen sensibilisiert dafür, weil die sind am meisten davon betroffen. Also das finde ich schon gut. Bei den anderen Punkten, die ich vorhin aufgezählt habe, da fehlt es doch an einigen Konzepten. Gerade wenn ich mir Berlin-Mitte anschaue, unser Büro ist ja direkt in Berlin-Mitte, Nähe Friedrichstraße, Nähe Gendarmenmarkt. Der wurde jetzt ganz
beste Lage.
Die beste Lage und auch schön.
Wobei, kommt drauf
aber
an.
Ja, gerade im Sommer muss ich sagen, überhaupt nicht schön bei Hitze, weil alles ist voller Beton. Keine Grünflächen, keine Rückzugsgebiete. Jetzt wurde der Gendarmenmarkt ja aufwendig renoviert und es gibt nicht einen Baum. Es gibt nicht einen. Und da, wir haben ja eben gehört, also ich hatte ja eingangs ja mal diesen O-Ton gewählt, da auch aufgezählt, es geht um Grünflächen, es geht um Luftschneisen, es geht um Wasserspender, gerade in den Städten, die ja besonders sich aufheizen im Sommer. Und da habe ich schon dramatische Szenen erlebt in den Hitzesommern, dass Menschen da kollabiert sind, weil es einfach zu heiß war. Keine Rückzugsgebiete, keine Schatten, kein Wasser, kein gar nichts. Also insofern, da bedarf es doch noch, gerade wenn es darum geht, die Baumaßnahmen umzusetzen, beispielsweise in den Städten, doch mehr Sensibilisierung für das Thema. Ich befürchte einfach dadurch, dass die Genehmigungsverfahren immer so lang sind, dass die da anfangen, bis sie dann alles renoviert haben, da haben die noch nicht mal an Klimawandel gedacht irgendwie, vor 20 Jahren oder so. So stelle ich mir das irgendwie vor, aber das kann es ja nicht sein. Also da muss tatsächlich noch ein bisschen mehr passieren.
Ja, also es bleibt sehr auf der theoretischen Maßnahmen- und Plakatebene, während Frankreich, wir haben es jetzt angesprochen, da deutlich konkreter wird. Ich habe es mal rausgesucht. Da gibt es das erstmal schon seit 2004, also seit über 20 Jahren. Und da gilt von Juni bis September so ein mehrstufiges Warnsystem vor Hitze. Und bei der höchsten Warnstufe zum Beispiel, da können sich alte Menschen und auch Menschen mit Behinderung, die zu Hause leben, die tragen sich in so ein kommunales Register ein, um bei Hitzewellen unterstützt zu werden. Also wer dann auf dieser Liste steht, der wird während so einer Hitzewarnung der höchsten Stufe regelmäßig von den Behörden kontaktiert. Er wird daran erinnert zu trinken und kriegt auch Tipps, wie man die Wohnung kühl hält und so weiter. Und wenn jemand nicht ans Telefon geht bei diesen Kontrollanrufen, dann kann man auch die Polizei vorbeischicken und es wird nach den Menschen geschaut, ob es denen gut geht, ob die noch bei bester Gesundheit sind. Und das zum Beispiel ist ja was sehr konkret ist, das kommt mir in Deutschland völlig utopisch vor, oder?
Ja, aber ich finde es großartig, dass Frankreich das gemacht hat. Das war ja 2004, genau 2003 war ja diese dramatische Hitzewelle, wo so viele Menschen da gestorben sind. Und ich finde es großartig, dass sie das so machen, auch mit dem Eintragen, dann die Menschen besuchen, auffordern zu trinken, auch diese ganzen Maßnahmen, sich zu kühlen, wie man das hinbekommt oder auch eben hingebracht werden in kühlende Orte oder auch die Pflegeeinrichtungen da entsprechend zu auszustatten. All diese Dinge gehören ja dazu und davon sind wir meilenweit entfernt.
Also würden Sie Ihre Forderung vom Juni 2022 erneuern und bekräftigen und nochmal konkretisieren oder sagen Sie, zumindest ist das Problem Hitzeschutz ja angekommen in der Politik?
Ja, zumindest ist das Problem Hitzeschutz angekommen in der Politik. Das ist schon mal ein großer, wertvoller Baustein. Und gerade was auch die Gesundheitsvorsorge angeht, finde ich, geht das in die richtige Richtung. Aber in vielen anderen Bereichen fehlt es dann doch. Also Sie haben Frankreich angesprochen. Das wäre ein wichtiges Vorbild, wo wir uns dran orientieren sollten. Da sind wir meilenweit von entfernt. Es sind auch die ganzen Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, in Richtung Baumaßnahmen, in Richtung Verschattung, in Richtung Grünflächen. Luftschneisen, die ganzen Anpassungsmaßnahmen auch in Richtung Klimahitze, das ist doch etwas, was sehr, sehr langsam erst in Gang kommt durch leichte Vorgaben. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und ich hoffe einfach, dass sich das mehr und mehr durchsetzt, einfach auch in den ganzen Behörden und in den Plänen, egal wo geplant wird, dass da entsprechend der Hitzeschutz mit berücksichtigt wird. Ja, also da ist noch viel zu tun, ja.
Und dass das wichtig ist, die Bevölkerung vor Hitze zu schützen, das zeigt es, wenn man auf die Toten durch Hitze guckt. Also das klingt dramatisch, Tote durch Hitze, aber das gibt es ja und es gibt Auswertungen und damit kommen wir zu der Studie, die wir heute gerne besprechen würden. Auswertungen, die zeigen, es gibt jeweils 2023 und 2024 gab es etwa 3000 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland. Das sind dann, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, vor allem ältere Menschen, über 75 wird jetzt hier geschrieben und dann auch mit Vorerkrankungen, Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Aber das sind wahnsinnig viele Menschen, die durch Hitze bedingt sterben. Und das Umweltbundesamt hat eine Studie veröffentlicht, zusammen mit dem Robert-Koch-Institut, unter dem Titel, der ist etwas sperrig, muss ich zugeben, der Titel heißt Weiterentwicklung und Harmonisierung des Indikators zur hitzebedingten Übersterblichkeit in Deutschland. Und diese Studie würde ich jetzt gerne von Ihnen ein bisschen erläutern lassen, denn da steckt sehr viel drin und es sind dramatische Zahlen. Können Sie trotz dieses komplizierten Titels mal vereinfacht sagen, was genau da eigentlich untersucht wurde in dieser Studie?
Ja, also es wurde untersucht, die hitzebedingte Sterblichkeit in Deutschland. Und zwar über 4 Jahre lang haben Forschende des Umweltbundesamts und des Robert-Koch-Instituts daran gearbeitet, die Berechnung der durch Hitze verursachten Todesfälle in Deutschland zu präzisieren. Das ist auch eine Studie, die ein Update erfahren hat. Es gab schon eine Studie, die jetzt erneuert wurde, gerade anhand der neuesten Zahlen. Und da zeigte sich eben, dass es in den Sommern 2023 und 2024, wie Sie gerade schon sagten, jeweils 3000 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland gab. Und betroffen waren da vor allen Dingen Menschen über 75 Jahre, Sie haben es auch schon gerade erwähnt, mit Vorerkrankungen wie Demenz und auch Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen. Und der Klimawandel schlägt da eben zu und gerade die Hitze nimmt ja deutlich zu und die vulnerablen Bevölkerungsgruppen sind hier entsprechend gefährdet. Und die Studie schaut sich jetzt eben an, inwieweit die Hitze, die ja zusätzlich auftritt, also gerade weil man Hitze ja nicht so wirklich messen kann, gibt es dann bestimmte Möglichkeiten, ja, wie man das messen will. Ja, wollten Sie was sagen?
Ich wollte nur, dass man schreibt ja nicht Hitze auf den Totenschein. Also das ist ja das Problem, oder? Das ist jetzt keine Todesursache an sich. Das war ein bestätigendes Nicken.
Richtig. Ja, genau. Bestätigendes Nicken virtuell. Das ist tatsächlich ein wichtiger methodischer Punkt, denn Hitze steht eben nicht auf dem Totenschein und deswegen muss man da genauer schauen, was ist die Todesursache und deswegen wendet man hier statistische Methoden an, die eben das Ausmaß dieser hitzebedingten Sterbefälle abschätzen. Und deswegen hat man so ein sogenanntes generalisiertes additives Modell entwickelt. GAM nennen die das. Das ist die den statistischen Zusammenhang zwischen den Hitzeperioden und eben dieser erhöhten Sterblichkeit untersucht. Und es wird verglichen, die tatsächlich beobachtete Mortalität mit einer modellhaften, sogenannten Hintergrundmortalität. Das heißt, wie viele Menschen ohne Hitzeeinfluss gestorben wären. So, und das wird miteinander verglichen. Und deswegen sagt man hier, dass es wird Hitze in dem Sinne gemessen und Definition von Hitze heißt dann einfach, der Wert der Region, der liegt in der Nähe von 20 Grad. Also während, da sagt man, in einem Bereich, in einer Woche Mitteltemperatur zwischen 10 und 20 Grad die Mortalität relativ konstant ist, steigt sie bei einer Woche Mitteltemperatur bei über 20 Grad deutlich an. Und so wird eben Hitze gemessen und das weist diese Studie aus. Und das gilt eben für Tage mit einer mittleren Temperatur von über 20 Grad, wo auch die Nachtwerte mit zusammengerechnet werden. Und das ist ja eben, diese Hitze zeichnet sich ja dadurch aus, dass es gerade die Nächte nicht mehr abkühlen, dass es eben tagsüber sehr heiß ist und eben über diese 20 Grad liegt und damit eben eine sehr hohe Hitzeeinwirkung da ist. Und
das heißt aber nur ganz kurz, 20 Grad klingt ja an sich nicht nach Hitze. Also bei Hitze spricht man ja von über 30 Grad oder so, gefühlt jedenfalls. Aber dadurch, dass es eben diese Durchschnittswerte sind, reicht da dann genau. Ein durchschnittlicher Mittelwert von 20 Grad, ja?
Von über 20 Grad. Also ist mal, genau, über 20. Was unter 20 Grad sagt man, das ist jetzt relativ noch normal. Das ist dann, man sagt auch die Wochenmitteltemperatur, genau, inklusive Nächte. Und wenn die über 20 Grad oder deutlich über 20 Grad liegt, sieht man einfach statistisch gesehen, dass die Mortalität deutlich ansteigt. Das heißt, die Sterblichkeit, die Übersterblichkeit ist dann besonders hoch. Und das ist das, was die Studie sich anschaut und kommt eben zu den von Ihnen schon geschilderten Ergebnissen mit diesen über 3000 Todesfällen. Das ist dramatisch, ja. Also jeder Todesfall ist einer zu viel.
Und gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen zum Beispiel oder ja auch zwischen Stadt und Land?
Ja, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen und auch zwischen Stadt und Land. Es ist so, dass gerade die entsprechenden Analysen zeigen, dass diese hitzebedingte Mortalität zwischen Männern und Frauen, wenn man das vergleicht, dass es ein etwas höherer Anteil von Frauen gibt in den höheren Altersgruppen und das auch zu etwas höheren Anzahlen hitzebedingter Sterbefälle bei Frauen führt. Also gerade in den Jahren, das hat sich die Studie nochmal angeschaut, von 1990 oder nach den 1990er Jahren bis auch bis zum Jahr 2003, gibt es in manchen Regionen eine stärkere Hitzewirkung, was eine sehr starke oder stärkere Sterblichkeit von Frauen zur Folge hatte. Also aber danach glichen sich diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen wieder an nach dem Jahr 2003, sodass eher beide Geschlechter seitdem etwa gleich stark von hitzebedingter Sterblichkeit betroffen sind. Also wenn man jetzt diese drei Dekaden sich anschaut, was die Studie macht seit 1992, dann zeigte sich insgesamt ein leicht rückläufiger Trend der Hitzewirkung in Deutschland und ein etwas weniger starker Anstieg der Anzahl der hitzebedingten Sterbefälle, gerade in diesem Zeitraum, wenn die Temperaturen auch infolge des Klimawandels stark gestiegen sind. So, also das ist erstmal die gute, also nicht gute Nachricht, aber früher war es noch schlimmer, dass Frauen noch stärker betroffen waren. Und die Unterschiede bei den Regionen sind auch da. Hatte ich eben schon kurz angeteasert, in den Städten ist die Hitzebelastung deutlich größer als auf dem Land. In den Städten bilden sich eben diese sogenannten Wärmeinseln, die ich eben schon vom Gendarmenmarkt berichtet habe. Mhm. Also auch gerade im Vergleich zum kühleren Umland. Und da liegt eben die Hitzebelastung Sterblichkeit in den Städten höher als in ländlichen Gebieten. Und es zeigt sich, dass im Norden die Unterschiede aufgrund der Meeresnähe weniger stark ausgeprägt sind. Also da hilft es mehr, etwas zu kühlen. Und in den ländlichen Kreisen kommt es dann auch im Sommer zu einer deutlichen Hitzebelastung und auch zu hitzebedingten Todesfällen. Und im Zuge des Klimawandels wird sich das Ganze eben noch weiter verschärfen. Wir sind da ja erst am Anfang. Aber grundsätzlich sieht man eben diese Auswirkungen doch sehr deutlich in den Daten. Das hat mich schon auch gewundert, wie deutlich das ist. Ja.
Und gibt es irgendeine Erklärung dafür, warum Frauen in dieser Dekade stärker davon betroffen waren als Männer?
Also das wird nicht explizit erläutert, aber es ist natürlich so, dass Frauen in der Zeit vielleicht eher noch gefährdet waren, weil sie weniger stark begleitet waren, weil sie, wenn sie älter waren, auch im Pflegeheim weniger getrunken haben und dadurch dann eher eine größere Sterblichkeit da war. Aber es wird in dem Sinne nicht explizit erläutert, zumal sich ja die Daten jetzt angeglichen haben.
Ja.
Und der Unterschied einfach gar nicht mehr zu sehen ist, also zumindest in der jüngsten Zeit. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, nicht inhaltlicher Natur, sondern methodischer Art, weil ich habe mir diese Studie auch angeguckt und ich fand in der Pressemitteilung und auf der Homepage und auch in den Artikeln dazu klang das alles sehr konkret und sehr praktisch. Und dann bin ich aber ehrlich gesagt bei der Studie selbst an meine Grenzen gekommen und habe gemerkt, ich bin eben keine Wissenschaftlerin, sondern nur Journalistin, während bei Ihnen, Sie machen das tagtäglich, oder? Also ich würde einfach ganz kurz nur einen Exkurs machen in Ihre alltägliche Arbeit. Also das ist hier täglich Brot, solche hochkomplizierten, komplexen Untersuchungen, Daten zu erheben, zu analysieren, zusammenzufassen, oder? Wir haben nie darüber gesprochen, was Sie eigentlich den ganzen Tag machen. Nee, so war das nicht gemeint, aber ja. Ich frage mich einfach, Sie lesen das wie so einen Roman, ja, so eine Studie.
Ja, also ja, also das kann ich schon gut einordnen. Das ist unser tägliches Brot, dass man solche Daten auswertet, dass man so ein statistisches Modell, um was es sich ja hier handelt, so ein generalisiertes additives Modell, sich anschaut. Das ist ein Modell, was eben den Zusammenhang zwischen Temperatur und Mortalität analysiert. Da gibt es eine Modellierung auf Basis der Wochenmitteltemperaturen und der Sterbefallzahlen. Es werden auch verzögerte Effekte über mehrere Wochen einbezogen. Untersuchungszeitraum hatte ich gerade schon erwähnt. Seit 1992 hat man die Daten da ausgewertet bis 2022. Und es gibt eben verschiedene Weiterentwicklungen, gerade in den Methoden, die ich sehr interessant fand. Also es gibt zeitliche Auflösungen, also einmal täglich bis wöchentlich. Dann gibt es eine räumliche Differenzierung, auch nach siedlungsstrukturellen Kreistypen. Und es gibt geschlechtsspezifische Analysen, also dass man da so Schwellenwertdefinitionen hat. Das nennt sich Delayed Risk Temperature, DRT, um eben auch noch diese Temperatureffekte stärker berücksichtigen zu können. Und derartige Modelle sind mir bekannt natürlich. Wir arbeiten nicht mit solchen Modellen, aber auch mit empirischen Modellen. Das kann ich so runterlesen. Ich sage jetzt mal nicht wie ein Roman, aber ich lese täglich zig wissenschaftliche Studien. Das lese ich relativ schnell und verstehe die Zusammenhänge natürlich sehr viel besser, als wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt. Und ich muss dazu sagen, ich mache das seit über 30 Jahren. Also insofern, das ist dann für mich sehr eingängig und das ist auch gut beschrieben. Es gibt eben auch zentrale Ergebnisse, die dann wirklich interessant sind. So. Also diese zeitliche Auflösung hatte ich gerade schon auch erläutert, dass man da auch diese täglichen Modelle hat, die deutlich präziser sind als die wöchentlichen, auch bei kurzen Hitzeperioden, dass man auch so einen Mortalitätseffekt da ausweist, der wirklich stärker ist am Tag nach der Hitzeexposition, auch interessant, auch wahrscheinlich gesundheitlich interessant, und dass man je nach Modellauflösung für den Zeitraum von 2000 bis 2022 ungefähr 10.000 bis 10.000 hitzebedingte Sterbefälle pro Jahr hat. Mhm. Und das ist schon auch gravierend. Auch die Stadt-Land-Unterschiede sind sehr, sehr deutlich empirisch sichtbar. Auch das fand ich faszinierend, dass man da ja wirklich deutlich höhere Temperaturen hat in den Wärmeinseln mit 1,5 Grad als in ländlichen Gebieten. Das erklärt auch, warum alle aus den Städten fliehen im Sommer ins Umland, ins grüne Umland, und eben die Hitzewirkung auf die Mortalität so deutlich ist. Aber es gibt auch Luftschadstoffkonzentrationen, NOx und Feinstaub, die in den Städten höher sind, die aber die Hitzewirkung nicht wesentlich beeinflussen. Auch das wurde angeguckt. Geschlechterunterschiede hatten wir schon angeschaut. Auch das Modell ist interessant, wo man da sieht, eben was wir gerade schon erläutert haben, dass es da bis 2003 eine stärkere Hitzewirkung bei Frauen gab, danach eben diese Angleichung und die zeitlichen Trends, dass man auch eine leichte Abschwächung der Hitzewirkung sieht über die drei Dekaden, was ja erstmal ganz interessant ist. So. Ja.
Haben Sie dafür eine Erklärung, warum das abgeschwächt wurde?
Ja, es sieht so aus, dass die Anpassungseffekte regional sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und deutlich trotz steigender Temperaturen weniger starker Anstieg der Sterbefälle erwartet werden, was vielleicht auch schon damit zusammenhängt, dass man etwas bessere Schutzmaßnahmen hat, seitdem das besser informiert wird und auch mehr getrunken wird und sich besser vorbereitet wird. Also das ist sicherlich eine Erklärung. Aber ich wollte noch zu den Innovationen noch ganz kurz was sagen bei diesem Modell, dass es da wirklich so eine verbesserte räumliche Auflösung gibt bis auf Kreisebene hin, dass es auch so tägliche Analysekapazitäten gibt für wirklich präzisere Schätzungen und auch eine Harmonisierung mit anderen europäischen Ansätzen gewählt wurde. Auch dieses Euromomo-Netzwerk, so heißt das, glaube ich, bei denen, auch das wurde mit berücksichtigt und die neuen Schwellenwertmethodiken auch auf Expositionswirkungskurven angeglichen wurden. Also das ist jetzt alles wieder wissenschaftlich, aber es ist für mich interessant. Ja, genau, es ist wieder für mich interessant. Aber vielleicht für die praktische Relevanz, vielleicht kurz zusammengefasst, es liefert einfach bessere Grundlagen für Hitzewarnsysteme, für Präventionsmaßnahmen, für regionale Anpassungsstrategien, für so Monitoring hitzebedingter Gesundheitseffekte und auch für evidenzbasierte Hitzeschutzpolitik. Das kann man wirklich zusammenfassen, dass diese Art von Methodik, die da jetzt gewählt wurde, auch die Verbesserung, die Zusammenwirkung, die Modelle, Modelle, die sich da deutlich verbessert haben, das wirklich ermöglichen. Und das ist doch etwas, was grundsätzlich sehr, sehr gut ist. Und nochmal zu diesem, was Sie gerade gefragt haben, rückläufiger Trend bei der Hitzewirkung. Das ist ja etwas Positives, kann man sagen. Es gibt so einen leicht rückläufigen Trend bei der Hitzewirkung. Und diese Gründe, die hier genannt werden in der Studie, sind, was ich gerade schon etwas angesprochen habe, die bessere Anpassung der Bevölkerung an die Hitze, Hitzewarndienste, die schon da sind, auch präventive Maßnahmen, auch gerade in den Pflegeeinrichtungen, die verbessert sind, individuelle Verhaltensänderungen, auch dass man eher so luftige Kleidung trägt, mehr trinkt vor allen Dingen, schattige, klimatisierte Räume sucht, all das sind ja Dinge, die mittlerweile in der Bevölkerung angekommen sind. Früher war es ja so, dass man das nur kannte von südlichen Ländern, wenn man mal im Urlaub war. Und jetzt ist es ja hier so und die Menschen passen sich auch entsprechend an. Und ich würde mir wünschen, dass man viel mehr nach Italien, Spanien guckt, wie dort gebaut wird, wie man sich schützt seit Jahrzehnten, wie auch die Menschen ihren Lebensstil angepasst haben, dass man beispielsweise um die Mittagszeit nicht sich groß anstrengt. Da ist man drinnen im Kühlen, arbeitet auch nicht. Das war mir auch neu. Ich habe ja mal in Italien gearbeitet. Das war auch sehr interessant, die dann wirklich mittags sich zurückziehen. Es sei denn, sie haben hochklimatisierte Büros, dann geht es natürlich, aber üblicherweise nicht. Und abends dafür länger sowohl arbeiten als auch ihren Lebensstil in die Abendstunden verlagern und so. Also so, und das erklärt auch in der Studie, warum es da eben so leicht positive Wirkungen gibt.
Ja, also es steckt sehr, sehr viel drin. Wer sich jetzt denkt, ach, was die Professorin Kempfert da rausliest, das versuche ich auch mal rauszulesen. Ich gucke mir das mal ganz genau an. Der kann das natürlich tun, wenn wie immer verlinken wir die Studie in den Shownotes. Da kann man also noch mal ganz genau drauf schauen. Auch die Hitzeschutzkonzepte der Bundesregierung stellen wir gerne in die Shownotes. Dann kann man sich die auch noch mal anschauen, was da alles drinsteht. Und was auch in die Shownotes kommt, ist ein Link zu einem Podcast, auf den ich ganz gerne an dieser Stelle mal kurz hinweisen würde, den es wie natürlich alle Podcasts der ARD werbefrei in der entsprechenden ARD-Audiothek gibt. Und das ist dieses Mal ein philosophischer Podcast und zwar heißt er Das Philosophische Radio, kommt von WDR 5. Und das ist für alle, die ja intensive Auseinandersetzungen, intensive Gespräche gerne hören. Mein Kollege Jürgen Wiebeke spricht nämlich mit Philosophinnen und Philosophen oder mit Fachleuten, mit Denkerinnen und Denkern über Themen wie Freiheit, Menschsein, künstliche Intelligenz. Und in der aktuellen Folge ist der Philosoph und Biologe Andreas Weber zu Gast. Und es geht, passend auch zu diesem Podcast, um den Klimawandel und das Artensterben. Denn durch dieses Artensterben steckt die Menschheit in einer existenziellen Krise, kann man sagen. Und das ist auch eine Krise des Denkens, sagt der Herr Weber, der zu Gast ist. Und warum genau, das können Sie dann eben nachhören in dem Philosophischen Radio. Der Podcast erscheint jeden Montag und wie gesagt, in der ARD-Audiothek gibt es den und wir verlinken ihn gerne. Wer also Langstrecken fährt mit der Bahn oder mit dem Auto, besser mit der Bahn, wenn es nicht zu teuer ist, der kann das ja gerne mal hören.
Ja, es klingt super spannend. Also werde ich mir sehr gerne anhören. Also gerade wenn es auch um Thema Klimawandel geht, klingt es nach einer sehr spannenden Folge.
Damit wären wir mit der Studie durch für diese Folge und ich würde gerne zum Abschluss noch die Frage einer Hörerin von Ihnen beantworten lassen. Die hat uns schon vor einer ganzen Weile erreicht, aber jetzt passt sie ganz hervorragend zu unserem Hitzethema. Da hat uns nämlich Frau Kempf eine E-Mail geschrieben und möchte im Grunde wissen, wie sie ihre Wohnung kühl halten kann im Sommer. Also sie schreibt nämlich, sie ist in eine Neubau KfW 55 Wohnung gezogen. Das ist dann für sie wahrscheinlich wichtig bei der Beantwortung der Frage. Es ist Nordausrichtung und sie hat aber bei 27 bis 29 Grad Außentemperatur. Trotzdem schreibt sie 25 Grad in der Wohnung, obwohl sie zum Beispiel frühmorgens lüftet. Und sie schreibt dann: Ich habe gehört, dass Dämmmaterialien, die die Wärme im Haus halten, nicht unbedingt auch die Hitze draußen halten. Haben Sie Ideen, wie man eine gut isolierte Wohnung kühl halten kann? Und dann nasse Tücher aufhängen, nachts lüften, Elektrogeräte so wenig wie möglich nutzen und so weiter. Das mache ich alles schon. Und noch eine weitere Frage. Gibt es vielleicht neue Entwicklungen für Klimatisierung in der Pipeline, auf die es sich zu hoffen lohnt? Oder kann ich in irgendeiner Form nachdämmen? Bauliche Veränderungen, schreibt sie, sind da keine Option, weil die Handschrift des Architekten gewahrt bleiben soll. Mit freundlichen Grüßen, Simone Kempf.
Ja, Herzlichen Dank an die Frau Kempf. Also super Frage. Also Ihre Erfahrung ist leider sehr typisch. Also für moderne, gut gedämmte Wohnungen. Das Problem liegt tatsächlich daran, dass die Wärmedämmung bidirektional wirkt. Das heißt, sie hält nicht nur Wärme im Winter drinnen, sondern auch im Sommer draußen. Und das funktioniert nur, wenn keine Wärme ins Gebäude gelangt. Einmal drin wird sie dann durch die Dämmung wirklich gefangen gehalten. Und deswegen ist es dann auch sehr heiß. Also das sogenannte Dämmungsparadox. Und das bedeutet eben, dass moderne Gebäude sich ja auf Winterwärmeschutz konzentrieren. Und die Sommertauglichkeit erfordert allerdings zusätzlich eine hohe Speichermasse, das heißt so schwere Materialien, gerade für die Temperaturpufferung, eine Nachtauskühlung, auch der Bauteile, außenliegenden Sonnenschutz, kontrollierende Wärmebrücken auch für gezielten Wärmetransport und die nachträglichen Maßnahmen, die sie da in der Wohnung machen kann, ist die Innendämmung zu optimieren. Also es gibt sogenannte PCM-Platten an Innenwänden, die speichern nachts die Kälte. Also Lehmputz, also weiß ich nicht, wenn jetzt da diese Architekturfrage da steht, aber trotzdem wäre das möglich. Das reguliert die Feuchtigkeit und auch die Temperatur. Die Kapillarrohrmatten in abgehängten Decken, das sind so Kühlwasser-Kaltdecken. Die hatten wir mal früher im Büro, die habe ich geliebt. Ja, und jetzt haben wir da eine Klimaanlage eingebaut. Die mag ich nicht so sehr, aber die Kühldecken waren super, die fühlt man nicht so richtig, aber es trotzdem führt das zu einem angenehmen Kühleffekt. Für den Menschen finde ich unglaublich angenehm. Also das, wenn das ginge, ist das etwas, was man mit einer Innendämmung noch optimieren könnte. Die langfristigeren Lösungen wären dann eher also Gespräch mit der Hausverwaltung, auch über gemeinschaftliche Lösungen, zum Beispiel auch eine Balkonsolaranlage mit Klimagerät. Das ist meistens genehmigungsfrei oder prüfen, ob so nachträglicher Außensonnenschutz möglich ist. Und das wären so die konkreten Maßnahmen für die Frau Kempf. Aber sie hat ja auch noch einen wichtigen Punkt zur Baupolitik angesprochen. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass der sommerliche Wärmeschutz in Deutschland nicht ausreichend reguliert ist. Also wir haben ja auch eben die Studie gesehen, die Hitzetagen werden häufiger, sie werden intensiver. Diese modernen Baustandards, sie müssen dringend angepasst werden, insbesondere für den Geschosswohnbau, der klimafreundlicher ist als Einfamilienhäuser. Also da ist meine eindeutige Empfehlung für die heißen Tage, würde ich prioritär eine Split-Klimaanlage ins Auge fassen, was jetzt für die Frau Kempf, falls das möglich ist, diese Investition, die amortisiert sich relativ durch auch ihre Hitzeunverträglichkeit und auch die erwartende Zunahme von Hitzeperioden, also wirklich sehr schnell. Und vor allem die politischen Vorgaben für den sommerlichen Wärmeschutz. Die finde ich wichtig. Die aktuelle Rechtslage in Deutschland ist ja über die Energieeinsparverordnung geregelt, über das Gebäudeenergiegesetz, also das sogenannte GEG oder sogenanntes Heizungsgesetz. Da liegt es eben auf dem Winterwärmeschutz und Energieeffizienz und die sommerliche Wärmeschutz, der ist nun nachgeordnet geregelt. Das folgt über bestimmte DIN-Grenzwerte und eben über diese angesprochenen KfW-Standards, wie der KfW 55, die bewerten hauptsächlich Heizenergiebedarf.
Okay.
Und die Mindestanforderung jetzt bei dieser DIN-Regelung heißt, die zulässige Übertemperatur ist 10% der Zeit über 26 Grad Innentemperatur. Diese Grenzwerte stammen aber aus kühleren Klimaperioden. Und das Problem ist jetzt, beim Klimawandel jetzt wieder fortschreitet, sind diese Werte nicht mehr zeitgemäß. Sie müssen dringend angepasst werden. Wir haben ja veraltete Standards, die Bemessungstemperaturen basieren eben auf historischen Wetterdaten. Die Klimawandelszenarien sind nicht ausreichend berücksichtigt. Und was die Frau Kempf berichtet, ist ja genau das, was hier das Versagen ist, auch durch diese Verordnung. Es fehlen Anreize. Also gerade die KfW-Förderung belohnt die Wintereffizienz, nicht die Sommertauglichkeit. Die Bauträger orientieren sich meistens an Mindeststandards und es gibt ein Marktversagen, dass die Käufer das Problem erst nach Einzug merken, wie die Frau Kempf. Also und da gibt es eben Regulierungslücken, da muss es Klimaresistenztests geben bei Neubauten. Der Geschosswohnbau wird weniger streng reguliert als Einfamilienhäuser. Das ist auch etwas, was angeguckt werden muss. Und eine nachträgliche Klimatisierung wird oft genehmigungsrechtlich wirklich erschwert. Und das Ganze geht irgendwie von EU-Ebene auf Bundesebene, auf Länderebene runter. Also jetzt hat man EU-Ebene, wir haben neulich drüber mal gesprochen am Rande, EU-Gebäuderichtlinie wird ja überarbeitet. Da soll es auch einen stärkeren Fokus auf Klimaanpassung geben. Es gibt sogenannte Cooling Degree Days, die künftig berücksichtigt werden sollen. Und das Klimaanpassungsgesetz ist auf Bundesebene, das soll ja den Rahmen schaffen, aber da ist eben wenig drin für Gebäude. Und die Gesetznovelle ist in Vorbereitung. Da soll der sommerliche Wärmeschutz gestärkt werden, das hoffen wir mal. Und es gibt die deutsche Anpassungsstrategie, auch über die haben wir ja schon mal gesprochen. Die erkennt das Problem, aber da gibt es überhaupt gar keine Umsetzungsstrategien. Mhm. Es gibt auf Länderebene noch interessant Baden-Württemberg, die verschärft im Moment die Standards. Berlin diskutiert auch einen Hitzeschutz-TÜV für Neubauten, auch interessant. Bayern entwickelt im Moment so einen Leitfaden für klimaresilientes Bauen. Und also da muss sich eben kurzfristig echt was ändern, dass man da die Übertemperaturhäufigkeit anpasst, die KfW-Förderung anpasst, die Genehmigungserleichterungen für nachträgliche Klimatisierung anpasst und mittelfristig, dass man eben auch sich stärker auf Klimawandelszenarien konzentriert, Mindeststandards entwickelt und dann eben auch eine Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden hat. Die Gesundheitskosten der Überhitzung, die müssen eingepreist werden. Und das geht nur, indem man langfristig entsprechend das einbindet und klimaresiliente Quartiersplanung hat und Bauordnungen anpasst. Also da gibt es aber eine lange Liste an Interessenkonflikte, die Frau Kempf fragte ja auch, warum passiert das alles nicht. Ja. Die Bauindustrie ist natürlich not amused, die Energielobby ist not amused, die Politik tut sich schwer und ihre Situation zeigt ja exemplarisch, das deutsche Bausystem ist noch nicht in der Realität des Klimawandels angekommen.
Ja.
Und ja.
Das ist auch interessant, weil so aus meinem persönlichen Empfinden kommt es einem auch immer ein bisschen so vor, eine warme Wohnung, das ist halt so im Sommer, das muss man eben hinnehmen. Also wer Glück hat, hat Außenjalousien, die sind natürlich super, aber naja, es ist eben heiß im Sommer, da muss man eben früh lüften und nachts lüften und das ist eben so. Aber ganz oft wäre das ja vielleicht gar nicht die Option, dieses das ist eben so, sondern man müsste mal da ran und Dinge verändern, sodass man das baulich auch anpasst.
Ganz genau, darum geht's. Und Frau Kempf hat ja nach den Regeln gespielt. Sie hat KfW 55, sie hat klimafreundlichen Geschosswohnungsbau, aber sie wird jetzt vom System im Stich gelassen. Und da gibt's eben politischen Handlungsbedarf, der zwar erkannt ist, aber die Umsetzung hinkt der Klimarealität weit hinterher. Wir haben ja gerade heute diese wichtige Studie da gesehen. Und das ist eben so, wie Sie es ja auch gerade sagen, das führt zu Übersterblichkeit, zu Menschen, die sterben. Und das darf nicht passieren. Deswegen muss gerade auch im Bausystem sich dringend was verändern und die Interessenkonflikte mal beiseite gelegt werden und wirklich auf die Gesundheitskosten gegangen werden. Und diese Gesundheitskosten durch die Überhitzung, die müssen eingepreist werden.
Mit diesem Appell von Ihnen würde ich den Podcast schließen, wenn Sie nicht noch weitere Aspekte haben, die Sie gerne noch ansprechen würden. Aber ich glaube.
Nein, ich glaube, die Frau Kempf hat ja ein schöne Frage gestellt, die so einen guten Abschluss gegeben hat für dieses Hitzethema. Ja. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass es nicht so super heiß wird, noch in den nächsten Wochen, dass wir keine Übersterblichkeit haben.
Aber ja, aber wir zeichnen jetzt ja an einem Mittwoch auf und ich glaube, am Wochenende sollen es zumindest schon über 30 Grad werden. Also ich glaube, die Hitze kommt jetzt so langsam.
Die kommt jetzt, ja. Deswegen sind wir alle gut vorbereitet. Wenn jetzt alle den Podcast gehört haben, sind sehr gut vorbereitet.
Lesen uns nochmal die Hitzeschutzkonzepte der Bundesregierung durch. Da drucken uns das Plakat aus.
Ja, es gibt ja schon gute Warnungen, auch von der eben diese Hitzeatlas oder wie der heißt, jetzt weiß ich es gar nicht genau, da ausgegeben werden. Viel trinken, kühl bleiben, abends erst sich anstrengen und so weiter. Also das, was man so intuitiv vielleicht drin hat, aber sich wirklich dran halten und den Menschen helfen, vor allen Dingen älteren Menschen.
Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht auch mal anrufen bei der Oma oder beim Opa und sagen, alles in Ordnung, du musst nicht mittags rausgehen. Sondern ja.
Genau, und Medikamente kühl lagern, das wird auch häufig vergessen, dass die ja auch in der Wirkung sich verändern können, also gerade Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind und die müssen einfach im Kühlen bleiben und ganz viel trinken und da muss man auch helfen.
Das heißt, wir sind inhaltlich durch mit diesem Podcast. Trotzdem, ich weiß, ich habe schon Werbung gemacht für den Podcast vom WDR, aber ich habe noch zwei Tipps, die ich gerne loswerden würde, einfach weil es so hervorragend passt. Und zwar auch für unsere Hörerin Simone Kempf zu der warmen Wohnung. Denn ich habe mehr durch Zufall gesehen, dass mein Kollege Sven Kochale im Interview der Woche für MDR aktuell mit einer Expertin für klimagerechtes Bauen gesprochen hat. Mhm. Mit Peggy Freudenberg, die ist an der TU Dresden. Und da geht es genau um die Frage, sind unsere Häuser eigentlich fit für den Klimawandel? Ich habe es noch nicht ganz gehört, muss ich gestehen, aber ich habe reingehört und es sind genau die Fragen, die wir hier auch besprochen haben. Wie müssen Häuser eigentlich gebaut werden, gedämmt werden? Wie muss der Innenhof aussehen und so weiter, damit man Super. Die Wohnungen kühl hält? Insofern, auch das können wir noch in die Shownotes packen. Das passt wirklich gut zu der Frage von Frau Kempf. Vielleicht will da auch noch mal jemand genau reinhören. Und last but not least, auch das ARD-Klima-Update empfehlen wir immer wärmstens für alle, die immer auf dem Laufenden sein wollen bei den Klimafragen. Man kann sich per Mail registrieren auf mdr.de/klima und dann flattert automatisch jeden Freitag eine Mail mit spannenden Geschichten rund ums Thema Klima ins Postfach. Und was einen interessiert, liest man und manchmal skippt man vielleicht auch ein Thema. Aber das ist, glaube ich, eine gute Sache, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben.
Super, das klingt fantastisch.
Und jetzt sind wir aber durch für heute. Wir machen Schluss. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Frau Kempfert, für Ihre Ausführungen. Kommen Sie gut durch diese ersten heißen Tage des Jahres und wir hören uns dann im Juli wieder.
Ja, das wünsche ich ebenso und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.